Deutschlandfunk, Kultur heute.
In deutschen Ohren, da stehen die drei Buchstaben RAF für ein düsteres Kapitel der deutschen Geschichte. Der linksextremistische Terrorismus der Roten Armee-Fraktion veränderte das Land. Was 1970 begann, fand seinen dramatischen Höhepunkt im deutschen Herbst 1977. Zu Beginn der RAF-Zeit, da gab es indes eine nicht geringe Zahl an Sympathisierenden, die sich eine Fundamentalopposition wünschten, um den Antikapitalismus, Antikolonialismus, Antiimperialismus, so hieß das damals, durchzusetzen, unter vermeintlichen Refaschisierung der Bundesrepublik entgegenzuwirken. Das Stichwort vom neuen Faschismus war eine der großen Legitimationslegenden der RAF. Das sagt Politikwissenschaftler Wolfgang Krauser. Und der ist Spezialist für Protestbewegungen, neuen Terrorismus, insbesondere der RAF. Im Frühjahr 1977 war Generalbundesanwalt Siegfried Buback, im Sommer 1977 Vorstandssprecher der Dresdner Bank Jürgen Ponto, erschossen worden. Im gleichen Jahr gab es das Attentat auf den Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer und auch die Vorstellung, dass die RAF-Gefangenen gefoltert würden, alles gleichzeitig. Es wurde sogar von Isolationsfolter gesprochen. Die RAF war in jenen Jahren am stärksten. Wolfgang Krauser also hat das Buch »Die blinden Flecken der RAF« verfasst und ihn habe ich gefragt, warum war der deutsche Herbst ein Wendepunkt in der bundesrepublikanischen Geschichte?
Ich glaube, dass es, was die RAF-Geschichte als solche anbetrifft, die hat ja von 1970 bis 1998, also 28 Jahre gedauert, ist es in der Tat der große überragende Wendepunkt gewesen. Und zwar deshalb, weil der Staat und die damalige Bundesregierung unter dem seinerzeitigen Bundeskanzler Helmut Schmidt auf die Forderungen der Entführer von Hans-Martin Schleyer nicht eingegangen sind. Und danach hat sich abgezeichnet, dass der Zenit der großen Herausforderung, die mit der RAF verbunden war, überschritten gewesen ist. Insofern glaube ich schon, dass es nämlich für dieses Thema Herausforderung der inneren Sicherheit und mögliche Destabilisierung der Demokratie ein Wendepunkt gewesen ist.
Ich greife mal Ihre Worte auf. In der Geschichte der alten BRD gibt es keine andere Situation, die es an Dramatik und Brisanz mit dem deutschen Herbst, also der Zeit der Schleierentführung, von der Sie gerade gesprochen haben, aufnehmen könnte. Warum ist das so? Sie sprechen sogar vom Scheitelpunkt des RAF-Terrorismus, der Ermordung des Arbeitgeberpräsidenten. Da ist ja ziemlich viel auf einmal passiert.
Ja. Der wichtigste Punkt, den man im Zusammenhang des sogenannten deutschen Herbstes, und ich sage immer so genannt, weil das ja eine Metapher ist, erwähnen muss, ist der, dass es um einen nicht offiziellen, aber um einen impliziten Ausnahmezustand es sich gehandelt hat. Das ist natürlich offiziell nicht eingeräumt oder zugegeben worden, aber man kann...
Es war funktional der Fall, ne?
Ja, man kann durchaus sagen, dass dieser Ausnahmezustand vollzogen worden ist. Ich will mal einfach die wichtigsten Punkte nennen. Einmal durch die Bildung eines von der Verfassung nicht vorgesehenen Supraorgans der Exekutive, nämlich dem sogenannten Krisenstab, wo sich Regierung und Opposition und darüber hinaus noch andere Personen, hochrangige Personen wie BKA-Präsident Horst Herold und so weiter getroffen und beraten haben. Und zweitens spielt eine große Rolle die Berufung auf den Paragraphen 34 des Strafgesetzbuches, also den rechtfertigten Notstand. Dann wurde faktisch eine Nachrichtensperre verhängt und es wurde das Kontaktsperrgesetz eingeführt, mit dem die Kommunikation zwischen den RAF-Häftlingen und ihren Anwälten unterbunden werden sollte. Und dieses ist von wenigen marginalen Änderungen mal abgesehen, heute immer noch intakt. Das sind die Hauptpunkte, weshalb man sagen kann, dass es wirklich es sich um einen Scheitelpunkt gehandelt hat. Und zwar einen Scheitelpunkt nicht einfach nur aus der Perspektive der RAF-Terroristen, sondern auch des Staates. Denn es wurde etwas sichtbar, was man eigentlich nicht mehr für möglich gehalten hatte, dass es nämlich gehen sollte um Maßnahmen, die dann auch im Krisenstab diskutiert worden sind, wie man gegen diese RAF-Entführer und Attentäter vorgehen könne. Und da sind Dinge diskutiert worden zeitweilig, die außerhalb der Gesetzesvorlagen oder der gesetzlichen Normen lagen. Und deshalb glaube ich schon, ist das ein ernstzunehmender Fall für die gesamte Geschichte der Bundesrepublik, also insbesondere der alten Bundesrepublik
ein
gewesen.
Ein Fall von zugespitzter staatlicher Sicherheitspolitik. Machen Sie doch noch mal eine Sekunde lang den Unterschied stark, dass uns das noch mal bewusst wird, was 40 Jahre her ist und auch dazu geführt hat, dass sowas wie die GSG 9 und solche Dinge überhaupt gegründet wurden, mit denen wir heute wie selbstverständlich leben, auf die wir uns verlassen. Was war anders am Terror der RAF?
Die RAF hat ja in gewisser Weise dem Staat versucht, den Krieg zu erklären und damit der parlamentarischen Demokratie. Ihr Hauptziel, jedenfalls in der ersten Generation der RAF, bestand darin, etwas zu unternehmen gegen den Vietnamkrieg. Deshalb hat man Anschläge durchgeführt auf amerikanische Einrichtungen in der damaligen Bundesrepublik. Das zweite Ziel war sicherlich auch Anschläge gegen den Axel Springer Verlag, seine Redaktion, den Verlagschef und seine Organe vorzunehmen. Und das dritte richtete sich maßgeblich gegen Exponenten und Einrichtungen der Justiz, von der man sich in gewisser Weise verfolgt gesehen hat. Es ging um dieses Bündel. Das war jedenfalls in der ersten Generation, also der Gründergeneration von Andreas Baader, Gudrun Enzin, Ulrike Meinow, von Horst Mahler, so der Fall. Die zweite Generation hat sich davon maßgeblich unterschieden, weil sie, und zwar nicht in der Form oder in den Mitteln, die sie eingesetzt hat in ihrem terroristischen Kampf, sondern in der Zielsetzung. Die Zielsetzung bestand im Wesentlichen darin, die eigenen Gefangenen entweder frei pressen zu wollen oder sie durch Anschläge und sonstige Druckmaßnahmen frei zu bekommen. Das ist das maßgebliche Ziel derjenigen gewesen, die in etwa zwischen 1974 und 1981, 82 da praktisch zugange waren.
Was bedeutete das Auftreten dieses Terrors und der Maßnahmen der staatlichen Sicherheitspolitik? Können Sie sich lebendig erinnern, was das auch in Ihnen auslöste? Man war eine politisch bewegte Jugend, aber plötzlich traten da welche auf, die zur Waffengewalt ermunterten, gegen das Schweinesystem und gegen ihre Repräsentanten aufstanden und nicht davor zurückschreckten, Menschen umzubringen. Sie waren, glaube ich, in Ihren späten 20ern. Hat das Sie verändert?
Ja, das ist eine eigenartige Situation gewesen. Man hatte ja befürchtet, dass wenn diese Entführungszeit, diese 44 Tage vorüber seien, dass es dann das große Ausholen zum entscheidenden Schlag des Staates und der Behörden gegenüber den vermeintlichen oder tatsächlichen Sympathisanten mit dem RAF-Terrorismus geben würde. Aber das hat es nicht gegeben. Das fand ich doch wirklich sehr bezeichnend, weil damit auch viele dieser Legenden Lügen gestraft worden waren. Es hat eine anhaltende Debatte darüber gegeben, ob es sich bei den Toten in Stammheim, also denjenigen, die in der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober 1977 dort tot aufgefunden worden waren.
Baader, Enzlin und Raspe.
Genau, diese drei. Ob es sich da um Mord oder Selbstmord gehandelt habe. Und mir war vom ersten Moment an eigentlich unverständlich, wie man auf die Hypothese einer Mordaktion hätte kommen können, denn das war die größte Niederlage, die die RAF jemals einstellte. Musste, dass nämlich selbst diese Zusatzaktion der Palästinenser, ein Flugzeug, eine Maschine der Lufthansa namens Landshut mit Mallorca-Urlaubern zu entführen, und zwar nach Mogadischu, dass das nicht ausgereicht hat, um die Bundesregierung zu einem Schwenk in ihrer Nichterfüllungspolitik zu führen. Also das schien mir völlig klar zu sein. Es hat monatelang eigentlich gebraucht, bis sich die damalige Neue Linke von dieser Situation einigermaßen erholt hat. Und was dann folgte, war im Januar 1978 der sogenannte Tunix-Kongress. Da trafen sich im Auditorium Maximum der Technischen Universität Abertausende von Angehörigen. Da waren auch Prominente wie der französische Philosoph Foucault dabei, wie Peter Brückner.
Berühmtes Foto,
und, ja. Und viele andere. Das war also wirklich ein in der Öffentlichkeit auch bedeutender Moment. Moment. Und das war das erste Mal, dass man eigentlich aus dem Schatten herauszutreten versucht hatte von dem, was mit dem deutschen Herbst von 1977 verbunden gewesen ist. Insofern war das schon nachhaltig. Und ein Projekt ist sozusagen eine Resultante dieser Ausnahmesituation gewesen, nämlich die Gründung der Tageszeitung, der TAZ, als einem linksalternativen Organ, weil man der Überzeugung war, dass angesichts dieser Nachrichtensperre, die es während der Schleierentführung gegeben hatte, es eines unabhängigen Publikationsorganes bedürfen würde, wo tatsächlich so etwas wie eine Gegeninformation und Gegenmeinung auch publiziert würde. Das ist auch ein Punkt, den man in diesem Zusammenhang durchaus erwähnen kann.
Sagt Wolfgang Krauser in unserer Serie Wendepunkt Deutscher Herbst und RAF. Sein Buch heißt Die blinden Flecken der RAF.